Das Literaturjahr 2025 ist Geschichte. Wir blicken zurück, sprechen über Tendenzen, Großereignisse, Freuden und Ärgernisse des literarischen Lebens. Denn wir haben in den letzten 365 Tagen gelesen, ab Februar 2025 auch für diesen Podcast. Und wir sind Finn Benkert.
Und Lukas Bawenschik. Ja, fast herzlichen Glückwunsch an uns beide.
Ja, ob man da so viel gratulieren muss, das sehen wir dann im Laufe der Zeit. Erstmal möchte ich um Entschuldigung bitten, dass diese Folge ein bisschen später kommt. Ich war erst krank und dann hat mir mein Netzbetreiber hier einfach das Internet abgestellt für ein paar Tage. Und das sind dann die Art von Probleme, die eben beim Podcasten im Weg stehen. Naja, was soll man machen?
Ich würde sagen, aber schön, dass wir uns hier zusammengefunden haben. Und für mich ist es ja wirklich ein Novum, weil ich kenne Filmjahresrückblicke, du ja auch, könnte man mal mitbekommen haben, dass du da vor allem beim Katz-Podcast sehr aktiv bist. Und jetzt einen Bücherjahresrückblick zu machen, hat mich ja schon sehr gereizt, weil ich mich auch gefragt habe, wie genau macht man das eigentlich? Und wir haben uns jetzt so gesagt, wir haben 5 Bücher mitgebracht, die wir toll fanden dieses Jahr und haben auch einen Satz mitgebracht. Also ich kann schon mal spoilern, es wird vielleicht bei mir manchmal mehr als ein Satz.
Das ist mir auch sofort aufgefallen, wenn man irgendwie die Essenz von etwas vermitteln möchte, egal wie verdichtet, man hat oft mehr als einen Satz. Man hat das Zusammenspielen von Sätzen. In einem Fall ist das bei mir nur ein Teil von einem Satz, aber das erkläre ich dann.
Ja, und ich bin einfach richtig gespannt, wie das jetzt wird.
Aber lass uns doch erstmal ein bisschen allgemeiner besprechen. Und genau das, was du gerade beschreibst, das habe ich genauso erlebt. Denn wir leben ja in dieser Zeit von der vielbeschworenen gesellschaftlichen Fragmentierung. Und ich habe das Gefühl, man spürt die im Literaturbereich, in dem, was von dieser Branche noch übrig ist, doch relativ deutlich. Es gibt dort ja nicht wirklich sowas wie Leitmedien, nicht so viele zentrale Figuren. Ich finde es persönlich auch wahnsinnig schwer, mir so einen wirklichen Überblick über diese Welt zu verschaffen, weil das alles so eigene Taschen und Ökosysteme und Unterabteilungen und Kulte und dergleichen sind. Also ich gucke auf dieses Literaturjahr und kann so einzelne Eckpunkte ausmachen, aber es fällt mir viel schwerer, ein Gefühl zu entwickeln, auch weil es mir schwerer fällt, im gleichen Maße viel und flächig gelesen zu haben. Also ich habe im Jahr immer so zwischen 400 und 500 Filme und da habe ich dann das Gefühl, ich habe einen in irgendeiner Form relevanten, substanziellen, erheblichen Teil des Ganzen gesehen. Und bei Büchern schaffe ich kein Viertel davon und habe diesen Eindruck weniger. Die Frage, die ich zuerst stellen würde, ist, gibt es denn sowas wie ein Literaturjahr, das man beschreiben kann? Etwas, das diese Art von Homogenität, diese Art von Ganzheitlichkeit wirklich als Namen tragen darf? Oder ist das eigentlich unmöglich?
Es ist wahrscheinlich unmöglich, weil ich das Gefühl habe, dass Literatur noch mehr als Filme oder Musik auch irgendwie an eine Geografie geknüpft sind. Ich habe das Gefühl, ein deutscher Literaturdiskurs wird ein komplett anderer gewesen sein als einer aus den USA oder als Großbritannien. Wir haben uns ja viel auseinandergesetzt dieses Jahr mit der Frage um Preise, um Preisvergaben, um Autorinnen, die Preise möchten, die Verlage wechseln, um Preise zu bekommen.
Das wird sicherlich etwas sein. Fällt dir da jemand ein? Da wüsste ich ja gar nicht, wen du meinst.
Genau,
das. Aber diesen Namen habe ich mir hier auch relativ oben auf der Liste, weil ich hatte schon das Gefühl, Caroline Wahl war eins der Themen des Jahres.
Ja, auf jeden Fall über Caroline Wahl müssen wir sicherlich kurz auch nochmal reden, auch wenn wir das in Podcast-Form natürlich auch schon in guter Länge und auch, glaube ich, auch gut differenziert gemacht haben. Oh, das böse Wort war hier gerade. Aber nein, das ist ja auch etwas, was man uns immer lobend erwähnt hat, dass wir vorurteilsfrei an die ganzen Bücher rangegangen sind.
Also ich glaube, ob das so stimmt, ich weiß es nicht. Wer weiß, wie tief die Vorteile einfach versteckt sind, aber nun gut.
Weil wir so gute Redner sind, genau. Na, ich meine, wir müssen sicherlich reden über die TikTokisierung des Buchmarktes, auch wenn das kein Thema des Jahres 2025 ist, sondern ein durchgehender Prozess. Ich habe das Gefühl, gerade die Romance, die Dark Romance Literatur hat nochmal neu zu sich selber gefunden in diesem Jahr oder hat zumindest neue Regeln festgelegt. Denn
was heißt das? Was denn?
Naja, es gibt jetzt hier zum Beispiel die Trigger Warnings und auch zumindest in deutschen Buchhandlungen, das hatte ich nämlich das Gefühl, ist wirklich ein deutsches Thema gewesen. Deutsche Büchereien und Buchhandlungen haben sich dazu entschieden, diese Romane erst ab 18 Jahren über die Theke wandern zu lassen. Und ich sehe auch auf den deutschen Ausgaben von zum Beispiel Lights Out oder anderen Romanen dieser Güteklasse den Vermerk empfohlen ab 18 Jahren. Auf der internationalen Ausgabe steht das nicht drauf. Also ich habe das Gefühl, diese Diskussion um Spice-Literatur wurde natürlich viel geführt und um BookTok. Man erinnert sich vielleicht an dieses etwas viral gegangene Video von Funky Frogbait. Aber ich glaube, wir Deutschen haben es gleich geschafft, das auch wieder in so eine einengende moralische Ebene zu packen.
Das war auch mein Eindruck, das hat die Leute beschäftigt. Wobei ich aber auf diese, sagen wir, dieses Dispositiv, das da gerade entstanden ist, Young Adult, Dark Romance, Spice, BookTok, BookTube, mein Gefühl war, man redet in diesem Jahr schon viel darüber, als wäre es eine Blase, als müsste es irgendwann in nächster Zeit platzen. Natürlich sind da immer noch Verlage, die Unterlabels gründen, die Imprints irgendwie gründen. Aber an vielen Stellen habe ich auch schon so ein Unbehagen, was, wenn die Käuferschichten da an ihre Grenzen stoßen, was, wenn sie den 50. gleichen Dark Romance Roman nicht mehr kaufen wollen. Also ich habe das Gefühl, das ist so ein Phänomen, das jetzt gerade in diesem Jahr so auf einem Höhepunkt war. Mein Eindruck war auf jeden Fall, dass hier schon von so einem Dekadenzmoment, von einem Verfall irgendwie in naher Zukunft gesprochen wird, dass man das Gefühl hat, das ist ein wichtiges Standbein, aber diese Branche hat auch das Gefühl, wie lange noch? Also,
na und
hast du diese Sorge auch erlebt im Gespräch mit Buchhändlern, Buchhändlerinnen, Verlegern, Verleihern, also wen auch immer du vor die Lippen bekommen hast?
Ja und nein, ich glaube nämlich, dass der Buchhandel wesentlich entspannter darauf reagiert hat, beziehungsweise wesentlich ökonomisch orientierter reagiert hat. Denn zumindest der größte Thalia hier in Hamburg hat jetzt eine eigene Romance-Welt aufgebaut. Also hat fast ein Viertel seiner Ladensfläche für das Thema Dark Romance reserviert und hat da wirklich auch einen eigenen Lesebereich gemacht mit Sesseln und allem drum und dran. Also das scheint schon, glaube ich, das Bewusstsein zu sein, dass, auch wenn es eine Blase ist, die noch ein bisschen da bleiben wird und wir, glaube ich, wirklich eine Art Separierung haben im Literaturbetrieb zwischen Literatur und Dark Romance, die jetzt ja von den Buchhandlungen auch genauso vorangetrieben wird, indem man sagt, das hier ist die Erwachsenenabteilung, so gesehen.
Ja.
Das ist die Restricted Area.
Auf der Buchmesse in Frankfurt war es ja ehrlich gesagt genauso. Du hattest eigene Hallen, die mehr oder weniger für solche Phänomene separiert waren. Und ich meine, gut, wenn die Buchhandlungen jetzt eigene Bereiche haben, vielleicht kann man da einfach einen eigenen Dungeon draus machen oder sowas. Ich glaube, das ist ja auch ein sehr, sehr deutsches Thema irgendwie in dieser spezifischen Ausprägung. Wir haben ja auch unsere eigenen Autorinnen und unsere eigenen spezifisch deutschen Phänomene. Aber ja, da ist man, glaube ich, gleich mit der internationalen Branche. Und doch habe ich das Gefühl, dass schon auch ein Gefühl von Verlustangst, von Krisenerfahrung, von Polykrisis über den Ding geschwebt hat. Denn im Zusammenhang damit musste ich vor allen Dingen an die Druckereikrise denken, die ja auch ein Ausdruck davon ist, dass man unsicher ist, dass man lieber nicht zu viel bestellt, sondern dass man immer so im letzten Moment, es geht viel um Lieferketten, es geht viel um die Frage, wie kann man im Idealfall eigentlich on demand drucken, und das sorgt dafür, dass immer wieder Engpässe entstehen, dass Probleme entstehen, wenn dann doch ein Buch populärer ist, als man erwartet. Und ich habe das Gefühl, diese Druckereikrise hat ja auch stark mit Vorsicht, mit Zurückhaltung zu tun, damit, dass man nicht pauschal einfach die Dinger in den Lagern oder in den Läden verrotten lassen möchte.
Da sagst du was sehr Richtiges, denn ich hatte auch das Gefühl, so den Mega-Seller des Jahres gab es nicht mehr. Und den gibt es auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr. Das letzte Mal, als ich wirklich gemerkt habe, hier ist ein Buch gerade so sehr gefordert, dass du es nicht bekommst am Erscheinungstag, wenn du es nicht vorbestellt hast, war tatsächlich Stuckrad Barres noch wach. Da erinnerte ich mich nämlich dran, weil ich an dem Tag sehr spontan nach Berlin gefahren bin und mir dachte, na gut, dann lese ich das mal eben auf der Zugfahrt. Und ich habe wirklich 4 Buchhandlungen in Bahnhofsnähe abgeklappert, auch diesen Pressebookshop, wo man ja eigentlich immer alles findet, und die meinten, nee, tut uns leid, die ganze erste Auflage ist schon weg. Also so, das hätten sie vorbestellen müssen. Und das ist ja zum Beispiel Frau Wahl mit der Assistentin nicht passiert. Da hat man sich besser gewappnet als Buchhandel. Aber es fehlt, glaube ich, zumindest das eine Buch, über das man reden müsste dieses Jahr. Oder wie geht's dir? Da hast du das Gefühl, da ragt so eins heraus.
Na, also Es gibt halt ein paar Bücher, über die viel geredet worden ist. Ob man jetzt viel über die reden muss, ist eine andere Frage. Ich habe das Gefühl, wenn man die verschiedenen, ja nie immer ganz einheitlichen Verkaufsbestenlisten durchgeblättert hat, waren da sehr viel vertraute Namen. Also Fitzek und Wahl und Stephanie Stahl und Dan Brown und Chirac und Suter und dann auch andere Titel, die einfach viel im Gespräch waren. Alchemist und dieses neue Tribute von Panem-Buch, Rebecca Yarros, Throne of Glass habe ich auf manchen gesehen. Also das ist ja,
ich formuliere die Frage anders. Hast du jemanden im echten Leben über eines dieser Bücher reden hören? Oder?
Nein.
Das meinte ich nämlich, glaube ich, damit. Also ich habe keine wirkliche, echte Diskussion über Literatur am Kaffeetisch oder in der Uni-Bibliothek, wie auch immer, mitbekommen über diese in Anführungszeichen gehypten Bücher. Vielleicht maximal noch über Fourth Wing.
Das muss ich aber auch sagen, dass das für mich als jemand, der jetzt nicht Neueinsteiger ist, aber der sich jetzt erst dezidiert mit Literatur als Phänomen, auch als Branche beschäftigt, dass es interessant ist, wie wenig Beziehung zu einer breiteren Öffentlichkeit hat das wirklich. Denn wenn man im Bereich Film unterwegs ist, man kann mit den Leuten über Filme sprechen. Die Leute haben dann, auch wenn der deutsche Zuschauer im Schnitt nur so anderthalb bis zweimal überhaupt ins Kino geht, man hat dann doch irgendwie den einen Marvel-Film oder One Battle After Another oder sowas gesehen und irgendwie hat da zumindest so für die Kaffeeküche oder eben für das Gespräch irgendwo an einem Tisch dann doch was dabei. Und bei der Literatur, da kommt man selten drauf, oder? Man spricht mit erweitertem Umfeld und Familien und Bekannten und den Leuten, die man auf Partys trifft. Man redet eigentlich nicht wirklich über Literatur. Und das fand ich schon auch irgendwie befremdlich, dass das so abgekapselt ist von einer breiteren Öffentlichkeit. Mhm. Und ich habe ja schon geredet über Fragmentierung, über Blasen. Das sind ja also diese Analysezugänge, die wir in den letzten Jahren irgendwie so relativ selbstverständlich benutzt haben. Aber hier habe ich mich wirklich gefragt, was müsste passieren, damit ein Buch durchdringt? Und meistens ist es ja, dass es, wie du schon vielleicht so angedeutet hast, mit noch wach oder so, es muss irgendwie Politikum sein, es muss irgendwie Event sein, es muss ein Phänomen sein, das in einer anderen Sektion besprochen werden. Das kenne ich aus anderen Kunstformen natürlich auch. Also ein Film, der auch anschlussfähig ist an Diskurs, der profitiert davon. Aber der Literatur gelingt das in letzter Zeit sehr selten. Ich habe immer das Gefühl, man schießt auf bewegliche Ziele und man schießt vorbei.
Genau, und wie du auch gesagt hast, das Buch, es ist selten das Buch, das dann wirklich im Vordergrund der Diskussion steht, sondern es ist die Autorin, es ist der Preis, die Preisvergabe, die Rechtfertigung des Preises. Es sind dann doch auch eher Metadiskussionen, die man führt am Küchentisch, als wirklich dezidierte Buchdiskussionen. Ja. Weil auch das Thema Dark Romance natürlich durchdrungen ist, sage ich mal, zu Leuten, die sich auch nicht wirklich mit Büchern auseinandersetzen. Aber die haben diese Bücher dann eben nicht gelesen, haben aber auch keine Lust mehr, das tatsächlich zu tun. Das ist bei diesem Genre jetzt, ob man das möchte oder nicht, vielleicht auch einmal kurz dahingestellt. Aber es ist doch schon sehr spannend, wie sehr Leute zu allem eine Meinung haben, ohne sich so wirklich mit dem Werk auseinandergesetzt zu haben.
Ja, das absolut. Ich finde, gerade auch in den Feuilleton-Sektionen der Zeitung erlebt man das manchmal. Aber ich frage mich natürlich auch, okay, was würde eine Öffentlichkeit jetzt machen mit Jonas Lüscher, mit verzauberte Vorbestimmung oder sowas? Also wie sehe das Gespräch darüber aus? Ich habe einfach das Gefühl, das ist irgendwie doch ein Phänomen der Vergangenheit und dass diese BookTok und BookTube-Blase oft so wenig Überschneidung hat mit den Sachen, die mich dann reizen, finde ich auch irgendwie faszinierend, weil ich habe immer das Gefühl, da ist eine Kritik, da ist eine Diskurswelt, da ist so dieses eigene große Dispositiv und ich stehe da wirklich sehr fremd drüber und habe auch irgendwie immer, wenn ich dann durch TikTok scroll und das Gefühl habe, die lesen exakt drei verschiedene so Klassiker und das ist dann auch irgendwie so eine Rechtfertigung, sich sonst halt mit dem, was einem ohnehin schon irgendwie nahe liegt, zu beschäftigen. Ich finde das immer so ein bisschen schade, aber gleichzeitig komme ich mir auch immer so herablassend, so didaktisch vor, wenn ich da so Kritik äußern möchte, die so ein bisschen pauschal ist, weil ich dann nicht weiß, ob ich nicht einfach genug gesehen habe oder ob ich das, was mich wirklich reizt, einfach verpasse irgendwie.
Mir ist eine sehr merkwürdige eine Argumentation aus einer für mich nicht nachvollziehbaren Außenseiterposition aufgefallen bei vielen kleineren Bookstagrammerinnen, also vor allem innen, das muss man glaube ich auf der anderen Seite hier nicht gendern, die, wenn sie mal über tatsächlich hört sich auch so herablassen, aber über richtige Literatur reden, also über Édouard Louis oder sowas zum Beispiel, dann passiert das immer aus so einer, solche Bücher kann man ja nicht mögen. Also ein Buch über gewalttätige Väter und das Coming Out und dann ist die nächste Slide immer, doch ich mag das. Also man nimmt anscheinend schon die Vorurteile, die gewisse Leute der Literatur gegenüber haben und verpackt sie dann in ein Gegenteil. Und gleichzeitig auch hatte ich das Gefühl, dass aber auch diese ernsthafte Literatur einem gewissen Rechtfertigungszwang unterlegen war, weil ich mich häufig mal in Gesprächen dafür rechtfertigen musste, dass ich keinen Spaß an Fourth Wing hatte und was mir denn einfallen würde. Also wir erleben da, wir kommen zurück auf deinen Begriff der Fragmentierung, um es mit Stefan Schulz zu sagen, wir führen hier einen neuen Grundbegriff ein. die Fragmentierung wird uns sicherlich noch weiter beschäftigen. Ich finde, glaube ich, nur spannend, das, was bei dir auch schon anklang, dieser teilweise Unwille, sich dann doch nochmal in neue Teiche aufzumachen und einfach bei dem zu bleiben, was man kennt. Und das ist ja etwas schade für einen Kritiker oder für eine Kritikerin.
Wobei ich auch mit Blick auf meine Top 5 und irgendwie die erweiterten Titel da außen rum sagen muss, dass es mir in diesem Jahr auch nicht so oft gelungen ist, irgendwie interessante neue Entdeckungen gerade außerhalb meiner Komfortzone irgendwie zu finden, sondern da war vieles dabei, wo ich ohnehin schon eine Grundneigung, einen Grundimpuls in diese Richtung habe. Aber ja, das ist natürlich auch eine spannende Frage. Also man hat ja in den letzten Jahren viel über das Algorithmische diskutiert, über die Frage so, wie formen wir eigentlich Geschmack? Und ich finde auch gerade dieses Phänomen, das ich aktuell immer erlebe, dass Leute sauer sind auf Medien und Berichterstattung, weil darin nicht mehr oder weniger exakt ihr Social Media Feed abgeliefert und abgebildet wird. Also warum wird dieses wichtige Phänomen, in Klammern in meiner Blase, hier nicht groß und breit behandelt? Und ich habe das Gefühl, dass es auch bei der Literatur so, und es kommt mir immer bemerkenswert klein vor. Also über viele von den Büchern, die wir hier besprochen haben, gab es dann irgendwie so 5 Kritiken und im Laufe des Jahres sind dann noch 1,5 dazugekommen. Und das finde ich schon irgendwie erstaunlich, weil ich beim Film dann doch einfach mehr erlebe. Und ich habe auch zum Beispiel in die Blogging-Landschaft geguckt und geguckt, wer bei Goodreads zum Beispiel große Phänomene sind, die sich so ein eigenes Renommee aufgebaut haben. Und da war ich dann doch auch irritiert, weil es gibt entweder das, was du schon auch so angedeutet hast, so eine rein intuitive Liebe, und andererseits gibt dann auch so Fälle, wo es so eine philologische Verschraubung irgendwie gibt, wo ich das Gefühl habe, man hat da ganz strenge Parameter und man kommt gar nicht mehr dahin, das irgendwie als lebendes Objekt zu betrachten, das Buch. Und mir geht's ja schon auch irgendwie immer um die Vermittlung oder um die Verknüpfung von Intellekt, von Analyse und Empfindung von dem, was es eben mit mir als Affekt dann irgendwie macht. Und das sehe ich einfach wenig. Und deshalb bin ich immer weiter auf der Suche nach guter Literaturkritik und freue mich über jeden, der hier Empfehlungen noch hat. Also ich bin da immer offen.
Kannst du ein Thema für deine Top-5-Liste feststellen? Denn mir ist jetzt aufgefallen beim Zusammenstellen, es gibt doch so 1-2 Leitthematiken, die mich anscheinend dieses Jahr sehr begeistert haben und die sich in meinen 5 Büchern alle irgendwie wiederfinden.
Also, ich habe das Gefühl, die Bücher auf meiner Top-Liste sind tendenziell historisch interessiert, sind interessiert an Verfallszuständen, an dem Untergang einer Epoche sehr oft. Sie sind interessiert an, es ist ein bisschen ein Klischee, aber in diesem Fall stimmt es schon, an Sprache, an Sprachexperimenten, an Strukturexperimenten, und sie versuchen in irgendeiner Form den Überschwang der Gegenwart in eine Perspektive zu gießen. Sie suchen einen Blick, eine Erzählperspektive, eine Art zu sprechen, eine Prosa, die abbildet so eine Art von moderner Gleichzeitigkeit, die uns in alle Richtungen zieht. Das wäre das, was bei mir als verbindendes Element da ist. Und bei dir?
Bei mir sind es tatsächlich auch 5 Romane über die Enden von Epochen, die Enden von Lebenszeitaltern, die Enden von Institutionen. Es sind aber auch Romane, die sich teilweise sehr bewusst sind, ein eigentlich abgearbeitetes Genre nochmal zu behandeln und versuchen, dem einen neuen Impuls zu geben, wenn nicht vielleicht sogar so eine Art definitiven Punkt zu setzen. Ja, und natürlich sind es auch Romane, die mich ob ihrer Sprache, das ist ja auch ein wichtiger Punkt für mich, begeistert haben. Und mir zumindest in einem Fall auch einen neuen Zugang auf ein Genre durch eine etwas unerwartete Sprache dazu geliefert haben. Ich könnte kurz noch sagen, was es bei mir nicht in die Top 5 geschafft hat.
Lass uns gern noch ein paar Honorable Mentions. Das H ist übrigens Stumm-Podcast-Welt dort draußen. Ich möchte bitte keine Honorable Mentions mehr hören.
Also, auch wenn es mich schmerzt, Christian Krachts R hat es nicht geschafft.
Aber bei mir auch bei dieser knapp verfehlt Liste.
Aber man muss natürlich sagen, dass dieser Roman eher den besten Satz des Jahres 2025 enthält. Und natürlich ist es, das Leben war voller Sorgen, aber auch nicht wirklich. Deswegen besten Satzkracht, aber leider nicht ganz geschafft in meine Liste. Gibt es aber auch eine Folge dazu, die man nachhören möchte.
Ja.
Nicht geschafft hat es bei mir auch Unmöglicher Abschied von Han Kang. Ich könnte mir aber vorstellen, dass er vielleicht bei dir auftaucht. Deswegen habe ich auch ein bisschen gepokert.
Nein, tatsächlich nicht. Das war für mich ein Buch von 2024, weil es dort erschienen ist. Und ich habe mich tatsächlich auf Veröffentlichung aus dem Jahr 2025 beschränkt.
Du hast vollkommen recht. Ein Glück, dass ich es nicht reingenommen habe. Trotzdem nochmal Empfehlung an den Unmöglichen Abschied von Han Kang. Und leider, so sehr es mich schmerzt, Skirmione oder A Fucking Army hat es auch ganz knapp nicht geschafft. Obwohl es wahrscheinlich eines der wichtigsten Bücher unserer 20er Jahre ist und werden wird. Wir sprechen uns 2029 nochmal darüber.
Ich hatte fest damit gerechnet, dass es auf deiner Liste auftaucht, auch nachdem du es in einem anderen Podcast nochmal empfohlen hast. Aber na gut, ich habe auf meinen Honorable Mentions zum einen Die Liebe geht weiter, Roman mit Pasolini von Albert Ostermeier, der sich nochmal dem Tod und dem Wirken der Poesie, den Filmen der Kunst von Pasolini in so einem ganz eigentümlichen Duktus nähert. Also kann ich nur empfehlen, ist, glaube ich, bei Matthes und Seitz erschienen. Er von Christian Kracht hat es nicht geschafft. Es gab in diesem Jahr zwei Romane von Edouard Louis. Einen davon fand ich sehr gut. Tatsächlich war es Ein Sturz. In dem Leben dieses Mannes passieren regelmäßig Dinge, die ihn zum Schreiben animieren. Selten sind es schöne. In diesem Fall geht es um den alkoholbedingten Tod seines Bruders. Und das changiert wieder, finde ich, sehr toll zwischen soziologischer Betrachtung und so einer lyrischen Zuspitzung, die sich immer als politisch begreift, aber dadurch nicht weniger sprachgewaltig wird. Lazar von Nelio Biedermann hat mir tatsächlich auch sehr gut gefallen in seinem Übermut, in seiner unbedingten, fast jugendlichen Bemühung, sich selbst ins Rampenlicht zu rücken. Und auch Uri von Camille Daoud, dem, ich glaube, vorjährigen Gewinner des Prix Goncourt, hat mir sehr gefallen in der Art, wie nochmal eine ungewöhnliche neue Perspektive auf den Algerienkrieg und auf die Beziehung zwischen Politik und Alltag gefunden worden sind. Das sind Bücher, die es bei mir nicht in die Top 10, in die Top 5 geschafft haben.
Es können nicht alle Gewinner sein, aber Gewinner sind die folgenden 5 Bücher, die wir zwar nacheinander präsentieren, aber ich möchte auch einmal sagen, sie haben jetzt hier bei mir kein definitives Ranking. Also das Buch, was ich zuletzt vorstelle, ist nicht ganz klar meine Nummer 1. Das sind einfach 5 Bücher, die ich richtig toll fand dieses Jahr und die ich weiterempfehlen möchte. Oder hast du tatsächlich wirklich numerisch gearbeitet mit
Ich hab das jetzt gemacht. Ich finde das eigentlich immer eine ganz lustige Übung. Also weißt du, einerseits bin
dann
ich der festen
Überzeugung. Dann mache ich das spontan on the fly hier jetzt auch. Das werden wir hin.
Weißt du, ich bin immer der festen Überzeugung, natürlich ist das Kompetitive für die Kunst kontraproduktiv. Das ist ein Raum, in dem der Mensch schaffen kann, ohne dass man zwangsläufig hingehen muss und sagen, wir schauen jetzt nach der bestehenden Verwertungs- und Wettbewerbslogik, was ist das Beste? Diese ganzen Superlative sind so albern wie unterhaltsam, wenn ich ehrlich bin. Aber mir macht's schon auch irgendwie immer Spaß, da auch so ein bisschen zu ordnen, zu strukturieren, einfach als Denkübung für mich, als wäre da ein äußerer Zwang. Also ich habe jetzt meine Bücher numerisch geordnet. Möchtest du anfangen mit deiner Nummer 5?
Auf meiner Nummer 5 ist ein Roman über eine junge Frau, die nach einem kurzen Intermezzo bei ihren Eltern nach München zieht, um dort eine neue spannende Geschäftsstelle zu beginnen und ihr Leben neu zu ordnen. Und nein, ich rede nicht von Die Assistentin von Caroline Wahl. Ich rede von Hustle von Julia Beer. It's weird that it happened twice dieses Jahr und dass diese Romane auch in kurzem Abstand voneinander rausgekommen sind. Hustle ist im Polar Verlag erschienen, ein, finde ich, auch sehr sympathischer Verlag, auf den ich durch Bestie, wie auch immer, von Joanna June gekommen bin. Denn ich mag das Design dieser Bücher mit dem weißen und diesen gemalten Covern. Julia Beer erzählt uns in Hustle von Leonie. Die ist Anfang 30 und macht die typische etwas verspätete Quarterlife-Crisis durch. Sie demoliert das Büro ihres Chefes, geht auf den obligatorischen Thailand-Selbstfindungstrip, ohne sich dabei selber zu finden, muss kurz wieder bei ihren Eltern leben und zieht nach München, um einen Bullshit-Job anzunehmen. Sie kategorisiert nämlich Insekten, also sie digitalisiert ein analoges Insektenarchiv, wo ihr Chef ihr schon sagt, das wird sie für die nächsten 40 Jahre aufhalten. Jetzt lautet die Tagline dieses Romanes: Wer sich an die Regeln hält, hat das Spiel nicht verstanden. Denn Leonie trifft auf ein Trio von Frauen, auf Guinevere, Kim und Jenny. Das sind alles gut situierte Frauen, die sich aber einen kleinen Side-Hustle aufgebaut haben. Zum Beispiel geben sie sich als Luxusmaklerinnen auf und vermieten Wohnungen, die gar nicht zur Miete stehen, kassieren aber trotzdem die Provision oder dealen ganz klassisch mit Drogen. Was ist jetzt aber Leonies Talent? Leonies Talent ist die Sabotage. Leonie gründet eine Agentur für Liebeskummergekränkte, die sich an ihrem Ex-Partner oder ihrer Ex-Partnerin rächen möchten und bei Leonie dafür die Dienste in Anspruch nehmen können, dass sie Pranks, wie man es so schön sagt, an diesen Leuten durchzieht. Das ist eine Geschichte, die wir so oder so ähnlich schon mal gehört haben, die eine sehr präzise Sprache besticht und vor allem ist es ein Roman über Freundschaft, über eine Freundschaft, die über knapp 400 Seiten wächst, die sich greifbar anfühlt und die von etwas erzählt, was man selten in der Literatur hat, von weiblichem Zusammenhalt, der nie in Frage gestellt wird und auch über die Wichtigkeit von Zusammenhalt, von dem Room of One's Own. Und der Satz des Buches lautet, aus der Zeit, als Leonie sich noch in München wieder zurechtfinden muss und gerade angekommen ist: Über Insta fand sie einen Stammtisch für neu Zugezogene. Er hieß Arns zwar gesoffen. Sie ging trotzdem hin.
Das hat auf jeden Fall was. Ich muss auch noch sagen, ich habe noch ganz vergessen auf meiner Honorable Mention Liste, einer reist mit von Anser, den ich auch ganz eindrucksvoll fand, wie eine Zugfahrt so in ja ein Leben aufgefächert wird. Aber auf meinem Platz 5 sind zwei Bücher, weil ich es nicht ganz geschafft habe. Und eins davon ist im Konkursbuchverlag erschienen und heißt Eine Affäre ohne Menschen. Finn, weißt du, was ein exfonischer Autor ist?
Ein außerstimmlicher Autor? Ein Autor, der in gar keiner Diegese mehr verhaftet ist? Der neben dem Buch steht und mir erzählt?
Na, tatsächlich, also das ist, du hast das schon ganz gut übertragen ins Deutsche. Es geht tatsächlich um einen Autor oder eine Autorin, die in einer Sprache schreibt, die nicht ihre Mutter oder ihre seine Muttersprache eben ist. Und das gilt tatsächlich auch für die sehr faszinierende Yoko Tawada, die Japanerin ist, aber schon seit geraumer Zeit auf Deutsch schreibt und die irgendwie immer an der Grenze zwischen Lyrik und Prosa herumarbeitet, so auch in diesem Fall. Denn eine Affäre ohne Menschen tut genau das, was der Titel verspricht. Es tauchen eigentlich keine Menschen auf. Stattdessen geht es um die Bewegung ihrer Schuhe, ihrer Kleidung, um die Gegenstände, die sie berühren. Es ist so ein bisschen, als hätte eine äußere Kraft, eine überbordende Intelligenz, die alles steuert, die Menschen in so Konturen verwandelt, in Gestelle eben für Regenschirme und Bleistifte. Und mit dieser Art von Sprache, die immer nur sagt, okay, dieser Schuh bewegt sich, dieser Löffel bewegt sich, wird jetzt die Geschichte eines Nazis erzählt, der im Untergrund aktiv ist, der auch zu Nazi-Konzerten geht, der in seiner Freizeit in Boxtraining irgendwie seinen Körper stehlt und dann irgendwann eine Beziehung zu einer Veganerin anfängt, die vielleicht V-Frau, die vielleicht Teil der Polizei ist. Und da passiert eigentlich nicht super viel, außer dass man so durch diesen Berliner wahrscheinlich Alltag gleitet. Aber ich fand an dieser Sprache faszinierend, wie sie mich immer gleichzeitig genervt hat, wie ich sie irgendwie peinlich und überschraubt und bemüht fand und manchmal das Gefühl habe, das ist so auch ein bisschen sowas Penelahaftes. Also ich war oft genervt. Es sind aber auch gleichzeitig viele schöne Sätze drin. Interessanterweise meistens nicht durch Punkte getrennt, sondern durch Doppelkommas. Als würde man sagen, ja, hier ist eine Art Unterbrechung, aber es ist nicht die des Semikolons, es ist nicht die des Kommas, nicht die des Punktes. Es ist eine Trennung zwischen diesen zwei Sätzen, die ist wie, als wären hier zwei Kommata. Und da stehen dann Sätze drin, wie die Firma ist ein Spielautomat, in den die Lebenszeit häppchenweise eingeworfen wird. Vor allen Dingen steht da aber auch eben der Satz, der mich irgendwie beschäftigt hat. Die Macht des Internets ist groß, aber die der Nacht ist größer. Und es beschreibt eigentlich nicht viel mehr, als dass jemand irgendwie herumsurft, aber dann einschläft. Aber so für sich stehend hatte das irgendwie doch eine ganz eigentümliche Kraft. Also ich bin bei diesem Buch nicht sicher, ob ich es genial oder doch irgendwie furchtbar finde, aber ich würde es mal empfehlen. Und ich würde sagen, es teilt seinen 5. Platz mit auch einem Experiment, aber einem Experiment, das sehr viel größer rezipiert worden ist, das sehr viel mehr im Mainstream steht, nämlich Wackelkontakt von Wolf Haas. Seine Doppelgeschichte, in der sowohl einerseits ein Autor, jemand, der Nachrufe schreibt und Reden für Beerdigungen, der liest ein Buch über einen Mafiamann, der irgendwie halt ins Zeugenschutzprogramm geht, und der wiederum liest eben ein Buch über ihn, und diese beiden Geschichten nähern sich an. Das ist eine ganz interessante Erzählkonstruktion, aber es erzählt auch, finde ich, sehr interessant von einer bestimmten menschlichen Erfahrung, von einer identitären Verwirrung und vor allen Dingen nach dieser seltsamen menschlichen Sehnsucht nach Selbstverpuzzlung, nach Leben, die irgendwie zusammenpassen sollen, von den Stücken, den kleinen Händen, die irgendwie nach diesen Puzzlestücken greifen, die nicht passen wollen. Und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und natürlich geht es dann auch noch um vieles anderes, und es geht auch irgendwie um Politisches, und es geht natürlich auch um Philosophisches, aber vor allen Dingen finde ich es einfach ein super Kompromiss zwischen Unterhaltungsroman und einem, der Ideen und Thesen und Konzepte und sprachliche Experimente in sich trägt. Dass sowas von so vielen Menschen gelesen wurde, fand ich toll, und ich hatte einfach wahnsinnigen Spaß damit. Ohnehin ein Jahr, in dem ich viel von Wolf Haas gelesen habe und mich sehr daran erfreuen konnte.
Ja, und ich meine ja auch ein Jahr, in dem der Wackelkontakt uns musikalisch auch begleitet. Also das Jahr des Wackelkontaktes.
Das habe ich auch gedacht, und ich muss sagen, ich weiß nicht, ob das besser oder schlechter macht. Ich würde aber sagen, so die Unsicherheit einer Beziehung und die Frage, wie treten Menschen wirklich in Austausch und wie klar sind unsere Kommunikationskanäle, ob das jetzt die Freisprechanlage oder die Literatur ist, das ist schon noch was anderes als die Sehnsucht, sich abzuballern in diesem furchtbaren. Das ist der erfolgreichste Song des Jahres, richtig?
Ja.
Gut, dass wir vielleicht keinen Musikpodcast machen. Ich müsste hier jetzt also wenn dieser Techno-Beat einsetzt, das ist ja wirklich die Hölle.
Die Hölle sind immer die anderen.
Ja gut, dann sind die anderen ein Techno-Beat. Was ist denn deine Nummer 4?
Meine Nummer 4 ist vielleicht etwas erwartbar, wenn man mich kennt, denn ich bin vertraglich dazu verpflichtet, wenn Gerhard Henschel ein neues Buch rausbringt, ihn in meine Jahrestopliste zu packen. Aber das Spannende ist das Großstadtroman, der 10. Band der Martin-Schlosser-Reihe, also Gerhard Henschels megalomanischem autofiktionalen Projekt, in der er eben sein Leben als Martin Schlosser verhandelt, ist im 10. Band angekommen, und beim ersten Lesen dieser auch wieder knapp 700 Seiten dachte ich mir, naja, das war jetzt aber kein großer Wurf, da gab es bessere Bücher in dieser Reihe. Nach dem 2. und 3. Mal lesen mich der Reihe, nein, eigentlich ist es einer der allerbesten, denn Großstadtroman erzählt einmal vom Millennium, er erzählt vom Übergang 1999 bis 2000, er erzählt also auch vom Anfang des Internets. Er erzählt weitblickend vom Ende einer gewissen Profession, nämlich der des Journalisten, der sich einfach durch Magazinschreiben sein Geld verdienen kann. Klar sind das Veränderungen, die erst ein paar Jahrzehnte später wirklich treffen werden, aber die Weichen werden hier doch gestellt. Henschel schafft es immer toll, seine Vergangenheit mit der Gegenwart zu verknüpfen. Wir erfahren von Aggression im Gazastreifen im Jahr 1999. Wir erfahren von Deutschlands Rolle im Kosovo-Krieg, die sicherlich von ungefähr an Deutschlands Position zum Ukraine-Krieg erinnern. Was aber diesen Roman vor allem auszeichnet, ist, dass die Martin-Schlosser-Figur erstens sesshaft wird, dass sie eine Familie gründet, und auf diesen letzten 200 Seiten, wo dieses Kind plötzlich da ist und die Erzählerstimme sich verändert, weil eine neue Emotion in ihr Leben gekommen ist, eine bisher unbekannte Emotion, in dieses Leben, das vorher von so leichtem Spott, von Zynismus und vor allem von Beschäftigung mit Kultur geprägt war, das hat mich sehr bewegt. Und dann ist es auch ein Roman, das Schriftstellertum an sich verhandelt. Denn Martin Schlosser wird anfangen, einen Roman namens Jugendroman in diesem Buch zu schreiben. Und jetzt steht eben die Frage im Raum, was macht das mit den Menschen, die in deinem Umfeld leben? Als Satz bzw. als Szene mitgebracht habe ich einen kleinen Jux vom Anfang des Buches. Denn dort möchte Martin Schlosser, der sich als Mitarbeiter des Bundestages ausgibt, als ein sogenannter Dr. Alexander Steinmeier, eine Friedensparty zum Anlass des Kosovo-Krieges feiern und lädt allerhand Leute ein. Also erstmal möchte ich gerne das Schreiben an sich vorlesen, dass ihr wisst, worum es hier eigentlich geht. Geplant ist eine Friedensparty zwischen Siegessäule und Alexanderplatz mit Reden, Musik, Pantomimen, Schattentheater, Kabarett, Jonglage, Videos, Straßenmalerei und einer Parade der Freiwilligen des Kosovo-Einsatzes. Hauptbühnen sollen vor dem Reichstag und am Brandenburger Tor errichtet werden. Aber auch auf zahlreichen Nebenbühnen sollen Prominente zu Wort kommen. Ich ersuchte die Adressaten inständig um ihre Teilnahme und winkte mit Geld. Es wäre gut, wenn Sie uns gleichzeitig über die entsprechenden Honorarvorstellungen informieren wollen. Anfallende Reise- und Hotelkosten werden selbstverständlich vom Veranstalter übernommen. Wer wolle, könne einen dreiseitigen Friedensparty-Fahrplan anfordern. Jetzt schickt also unser Martin Schlosser diesen fingierten Brief an ein allerlei Leute, wie zum Beispiel Thomas Gottschalk, die SPD, Peter Glatz, Alfred Biolek und.
Nightmare Blunt Rotation.
Aber ein Mensch antwortet ihm als allererster, nämlich der gute Franz Alt. Und Franz Alt antwortet: Herr Steinmeier, ich habe noch zwei Fragen zu dem Fax über die Friedensparty für die Bundesregierung. Um wie viel Uhr ist das am 9. November? Weil ich habe da auch noch andere Termine. Und zweitens zum Inhalt. Also ich bin nicht sicher, ob ich da jetzt der Richtige bin. Ich habe mich mehrmals während des Krieges auch in Fernsehsendungen gegen den Krieg ausgesprochen und habe ihn für politisch und ethisch verkehrt und falsch und unverantwortlich gehalten. Ich weiß nicht, ob so eine Position da überhaupt in Ihrem Sinne, also im Sinne der Bundesregierung ist. Also ich habe da eine eher kritische Position. Wenn Sie trotzdem meinen, das ist erwünscht, dann können Sie mich ja gerne nochmal anrufen oder einen Fax schicken. Ich bin jetzt noch ein paar Tage unterwegs.
Ja. Ich verstehe auf jeden Fall, was das Reizvolle daran ist. In das Henschel-Universum muss ich mich irgendwann auch noch einlesen. Ich habe das allererste Buch von seinen Büchern hier auch rumliegen, aber noch bin ich nicht dazu gekommen.
Das ist auf jeden Fall ein großer Spaß. Und ich bin gespannt, wie lange er es noch treibt. Also wenn wir wirklich angekommen sind, wenn erzählte Zeit und erlebte Zeit sich eingeholt haben, dann wird es sicherlich noch mal spannender.
Ja. Ich hatte übrigens aus Eine Affäre ohne Menschen noch den Satz aufgeschrieben: Maschinen schlafen wie Frauen im Märchen und die Zeit bis zu ihrem Aufwachen zählt nicht zum Leben, den ich auch irgendwie ganz schön mystisch und märchenhaft fand. Aber jetzt möchte ich zu meiner Nummer 4 kommen. Und ich glaube, wir leben ja hier so vor uns hin und wir dürfen einerseits nicht ignorieren, dass anderswo Krieg ist, und gleichzeitig müssen wir es eigentlich ignorieren. Und über diese Mischung aus Nähe und Distanz, über diese seltsame Flatline der Existenz, über die Verschiebung von allem, was passiert, hat einer meiner Lieblingsautoren, Stepan Twardog, ein Buch namens Nulllinie geschrieben, das wir auch hier besprochen haben. Und es ging mir nicht ganz aus dem Kopf, diese Mischung aus einfach affektiver Beschreibung von menschlicher Erfahrung, Dokument, aber auch essayistische Analyse, Einordnung in überordnende historische Konflikte und über die Frage, was suchen die Menschen dort und was finden sie, was werden sie suchen und was werden sie finden, das hat sich einfach zu mir durchgebrannt und ist bei mir geblieben. Und ich möchte den Satz zitieren, den ich schon mal, glaube ich, zitiert habe: In deinem Kopf rundeten sich die Sätze damals wie von selbst, vielleicht, weil die Berührung ihrer Haut war wie der nette Stängel eines Pyrophyten, einer Pflanze, die Feuer braucht, damit sie in den Brandresten nachwachsen kann. Unter deiner Berührung keimt sie in der Asche deines Lebens ein grünes Blättchen, das sich ans Licht kämpft, ans Licht. Und das Paradoxe, das Schöne und das Schreckliche ist, dass hier die Liebe Hoffnung bedeutet, aber auch wieder Untergang, dass die Liebe, die Kraft, das Feuer in den Menschen irgendetwas Lebendiges am Leben erhält, aber auch wieder den Konflikt heraufbeschwört. Und das heißt nicht, dass dieser Roman blind hingeht und sagt, ja, das ist sowieso eine Menschheitskonstante, der Krieg, aber er versucht zu begreifen, was die Leute antreibt, und er will deshalb bestimmte Wahrheiten über manche Menschen auf Abenteuersuche nicht ignorieren. Oder über Menschen auf der Suche nach Liebe. Und das rechne ich ihm hoch an. Nulllinie von Stepan Twardog hat mir sehr gefallen.
Hat mir ja auch sehr gut gefallen. Wirklich sehr bereichernde Lektüre dieses Jahr. Und wäre ich auch gespannt, wie sie wirkt in ein paar Jahren. Also sicher ein Buch, das uns auch noch begleiten könnte. Jetzt wird es interessant, denn wir kommen aufs Siegertreppchen. Und auf meinem Platz 3 ist ein Buch, über das ich sehr zufällig gestolpert bin, weil ich mal so mit einem halben Auge die New York Times Literatur-Bestsellerliste bzw. besten Bücher des Jahres mir besah. Und da wurde ein Buch mehrfach empfohlen, nämlich Thirst Trap von Grain O'Hare, einer irländischen Autorin aus Belfast, die bisher vor allem mit Kurzgeschichten auf sich aufmerksam gemacht hat und eine universitäre Karriere hingelegt hat. Sie hat einen Doktortitel in der Frauenliteratur des 18. Jahrhunderts. Thirst Trap ist jetzt ihr Debütroman und man kennt das auch soweit. Es geht um eine Dreier-Freundes-Clique, um Maggie, Harley und Rose. Eigentlich waren sie mal zu viert, aber Linda, die vierte Freundin, ist vor einem Jahr verstorben und man macht sich jetzt auf zur Morning Mass, also zum Gedenkgottesdienst und versucht sein Leben irgendwie weiter auf die Reihe zu bekommen. Was mich begeistert hat an Thirst Trap ist, dass hier das universitäre sachliche Schreiben eine sehr gute Symbiose mit dem Coming-of-Age oder eher Coming-of-20-Plot eingeht. O'Hare schreibt das alles so abgeklärt und so deskriptiv dezidiert, dass eigentlich abgeklärte Szenarien wie ein missglücktes Tinder-Date eine ganz neue Qualität bekommen. Man hat ein bisschen das Gefühl, dieses Buch ist gleichzeitig schon sein eigener kommentierender Essay oder seine eigene Einordnung. Und die größte Leistung dieses Buches ist, dass es nicht nervig wird und man das Gefühl hat, man muss schon einiges tun, um nach Thirst Trap nochmal einen Coming-of-Age-Roman zu schreiben. Mein Satz ist, oder meine Sätze, ist, als sich Rose an eine vergangene Beziehung erinnert, beziehungsweise vor das Problem gestellt wird, sich jetzt auf Dating-Apps rumtreiben zu müssen, da ihre Situationship zu Ende gegangen ist. This sort of transaction had been unnecessary when she started seeing Brandon. They had managed to circumvent the uncomfortable formality of first dates by meeting across a bar and regularly going home together when his shift had ended, and over several months staying longer together in bed the next day, which transitioned to getting out of bed to eat and drink and watch film together, and by the time they began to actually pre-arrange times and dates to eat and drink and watch films together, the awkwardness had dissipated. Thirst Trap hat mich sehr begeistert dieses Jahr und möchte ich vollumfänglich empfehlen.
Ich habe schon gesagt, es wird in meiner Top-Liste auch viel um Geschichte gehen und ich weiß nicht, wie dir es geht, aber ich habe das Gefühl, die Geschichte weckt in mir so eine gewaltige Rettungssehnsucht, die Hoffnung, oft zurückgreifen zu können und irgendwie formen zu können. Wir haben ja zum Beispiel, als wir über Han Kang gesprochen haben, über ihre Rede zum Nobelpreis irgendwie gesprochen, in der sie auch sagt, okay, man wünscht sich eigentlich als Autor, als Autorin, zu überlegen, was kann ich jetzt aus diesem Moment für die Menschen in der Vergangenheit tun? Wie kann ich formen, ordnen, was war, um doch Leuten ein neues Dasein, eine neue Beziehung zu ihnen irgendwie ermöglichen. Und der Satz aus meinem Platz 3, der mir aufgefallen ist, der mir geblieben ist, weil ich aus diesem Roman auch eine Sehnsucht zu retten durch Sprache erlebt habe, war: Yet conscience must find ways to go on operating inside history. Und ich habe das Gefühl, das ist so auch so eine Grundthese für das Werk von Thomas Pynchon, der noch im hohen Alter jetzt einen neuen und wahrscheinlich letzten Roman geschrieben hat, der viel in den Feuilletons, in der Kritik jetzt nicht als der große Wurf gehandhabt wurde, sondern man dachte, ja, das ist ein bisschen enttäuschend, das ist nicht 1000 Seiten lang und das rettet nicht wirklich die Welt. Aber es handelt ja gerade von der Unmöglichkeit. Es geht so viel um die Frage, warum konnten wir nichts tun? Warum ist da dieser neue Krieg, dieser neue Untergang, diese Katastrophe, die auf Europa zusteuert, aber die schon anderswo beginnt, die irgendwie 1000 Ursprünge in den Köpfen hat? Warum konnte da nichts getan werden? Und ich hatte so viel Freude an der Sprachgewalt, an dem Vermischen von Kunstsprache und echter Sprache und filmischer und literarischer und Alltags- und Slangsprache, die alle so eine Konkoktion ergeben, irgendwie so ein Gebilde, das man von außen betrachtet und sich fragt, was ist das eigentlich? Warum geht das in 1000 Richtungen zugleich? Und diese Textur, diese Hyperlink-Logik, die irgendwann mehr als ein Netzwerk ist, sondern irgendwie wirklich so eine Art Skulptur vor uns, die habe ich noch einmal sehr genießen können und deshalb ist Shadow Ticket, die Schattennummer von Thomas Pynchon, mein Platz 3 in diesem Jahr.
Ja, Heidewitzka, mein Platz 2 ist Shadow Ticket von Thomas Pynchon.
Ja, sehr schön. Erzähl mir, was dich gereizt hat an diesem Buch.
Wir haben jetzt den Wackelkontakt-Gag schon verbaut, aber ich wollte sagen, ein großer deutscher Poet dieses Jahr hat gesagt, wäre ich ein Möbelstück, dann wäre ich eine Lampe aus den 70ern. Und in eine Lampe geht es auch in Shadow Ticket, eine etwas obskure Lampe. Wie vieles an diesem Roman obskur ist, du hast gerade viele tolle Sachen schon erwähnt, die ich auch in meiner Rede aufgezeigt hätte. Ich möchte noch einmal sagen, das Ganze funktioniert auch wunderbar als Hardboiled Detective Fiction, denn ich habe dieses Jahr, abseits von unserem Podcast, auch zum ersten Mal wirklich diese Klasse klassischen Romane gelesen von Dashiell Mammoth und von Raymond Chandler. Und jetzt mit dieser Lektüre im Kopf verstehe ich natürlich nochmal mehr, auf was sich Herr Pynchon hier bezieht, und habe mit diesem tollen Roman nochmal mehr Spaß gehabt. Ich habe ihn auf Deutsch und auf Englisch gelesen und finde, beides hat seinen großen Gewinn. Natürlich geht im Deutschen ein bisschen die Sprachverwirrung verloren, aber Shadow Ticket bzw. Schattennummer meisterhaft übersetzt ins Deutsche. Und ich bin etwas klassisch unterwegs. Mein Satz des Romanes ist der magische erste Satz, der mich jedes Mal wieder gefangen nimmt und mich dazu zwingt, weiter in diesem Buch zu lesen, als ich eigentlich wollte. Es ist: When trouble comes to town, it usually takes the North Shore Line. Was für ein Satzanfang. Einer der großen Satzanfänge des 21. Jahrhunderts.
Gut, dann komme ich zu meinem Platz 2. Und Finn, schlechte Nachrichten. Schömmle ist weg. Was soll man machen? Schömmle ist einfach weg, aber keine Sorge. Er wird kurz darauf wieder zu neuem Leben erwecken, beziehungsweise ein neuer Hund wird kommen, den man einfach ebenfalls kurzerhand Schömmle nennt. Denn es geht hier um Königslinien, aber diese Könige und ihre Konstruktion und ihre archaische Welt, das sind doch recht eitle, das sind lächerliche Gestalten, über die man spotten kann, nein, über die man spotten muss. Und das hat der Nobelpreisträger Laszlo Krasznahorkai gemacht mit Schömmle ist weg, der von einem einsamen alten Mann namens Onkel Yoshi erzählt, der zufällig glaubt, der rechtmäßige König von Ungarn zu sein, ein Nachfolger der Mongolen, wahrscheinlich von Genghis Khan, der eigentlich anstelle von Orban auf dem Thron sitzen sollte. Das Problem ist, der Thron, den er dafür gern hätte, der liegt irgendwo bei irgendeinem alten Zausel und verfault da, aber zum Glück wird er irgendwann von einer Gruppe Reichsbürger entdeckt, die dann nach langer Nachforschung dazu gekommen sind, ja, dass tatsächlich dieser arme Herr, der irgendwann mal ganz triviale Jobs gemacht hat, das ist eigentlich der wahre König von Ungarn. Und es beginnt ein absurdes Verwirrspiel, eine Komödie, die immer schon so halb senil ist. Denn wir wissen ja, es gibt bei Laszlo Krasznahorkai öfter diese endlos langen Sätze. Und hier sind das auch Sätze, die natürlich jede Art zu sprechen immer in sich einschließt. Es gibt keine Anführungszeichen. Das heißt, wer eigentlich spricht, das ist nicht so richtig klar. Und so zerstäubt das Bewusstsein von Yoshi irgendwie in die Welt hinaus. Es ergibt so eine seltsame Textur. All diese Männer, die bei ihm plötzlich im Flur stehen und ihm gerne aushelfen wollen, aber auch ab und zu Zweifel haben, ob denn dieser alte seltsame Typ, der eigentlich auch ein Querulant ist und regelmäßig so an den deutschen Bundespräsidenten schreibt per Mail, er solle jetzt doch sich endlich um alles kümmern, damit er auf den Thron könnte und so. Vielleicht ist er ja auch einfach verrückt. Und ich hatte wahnsinnige Freude daran, an dem Nebeneinander von Schrecken und Komödie. Es gibt ja in diesem Jahr auch ein paar andere Medien, die sich mit Reichsbürgern beschäftigen und mit dieser ganzen Blase, so die Soldaten des Lichts hieß, der Dokumentarfilm, den ich in Duisburg verpasst habe, aber dann später eben in der Mediathek nachgeholt habe. Und ich finde diesen Zugang zu dieser seltsamen rechten Welt sehr unterhaltsam. Und es ist auch einfach clever, als großer Kritiker dieser Regierung nicht hinzugehen und jetzt den nächsten etwas simplen aktivistischen Roman zu schreiben, sondern ihn einfach rechts zu überholen und zu sagen, ja, dieser Orban, das ist ja eigentlich auch jemand, der uns alle in den Untergang braucht, und wir brauchen die Monarchie. Und dieses Nebeneinander von all diesen kuriosen Gruppen, die da zusammenstoßen, das ist schon sehr unterhaltsam. Und ich habe mich jetzt beschränkt auf einen Abschnitt, aber ein Teil dieser 12 Sätze, die das Buch, glaube ich, enthält, jedes Kapitel ist ein eigener Satz, aber ich wollte so eine Art Bewegung, die so oft in dieser Sprache, nicht ein Sog, sondern so ein wirres, erratisches Hin und Her, das in dieser Sprache ist, habe ich versucht abzubilden. Und drin blieb ihm vor allem nach den bedrückenden Minuten in dem Labyrinth der Mund offen stehen. Er fragte, wo sind wir und was ist das doch? Sie lächelten nur, hielten ihm weiter eine Tür auf, die noch nicht ihres Prunks beraubt war, und führten ihn in einen Saal, Parkett unter ihren Füßen, an den Wänden wunderschöne rote Tapete, die Karyatiden im Rund, die den Plafond stützten, vergoldet zu beiden Seiten, ein riesiger bis zum Boden reichender Spiegel, kurz um das Innere eines barocken Schlosses. Bemerkte er nur, wisse er nicht, sagte er noch einmal, was sie hier suchten. Da führten sie ihn zu einer kleinen Tür in der rechten Ecke des Saals und sie traten in einen anderen, etwas kleineren Raum, wo der Parkettboden voller Waffen war. Wie vom Blitz getroffen, konnte er sich nicht rühren, und während die anderen hinter ihm hineindrängten, ihn umringten und gespannt warteten, war er zu all dem, was er zu all dem sagte, bekam er kaum Luft. So bestürzt war er von dem Anblick der unzähligen Waffen. Was ist das hier? Presste er dann zwischen den Lippen hervor, woraufhin sie ihm erklärten, dass sie hier alles hätten. Diesmal trat der Payer von rechts an ihn heran und zählte auf und zeigte, dies hier sind Maschinenpistolen und dies, und da würde ich dann jetzt auch abbrechen. Und ich mag diese Bewegung. Glanz und Glamour und Schönheit. Aber eigentlich geht's diesen Leuten doch um das, was da in diesem Nebenraum lagert, um Granaten und Panzerfäuste und all das, mit dem man den Staat stürzen kann. Und dieses Nebeneinander von dem Großen, dem Prunksüchtigen, dem Gefährlichen, dem Terroristischen, dem Bösartigen und dem Lächerlichen, dem Absurden, diese Bewegung auch wieder von ganz oben bis ganz tief hinab in den menschlichen Schlamm, die vollführt Laszlo Krasznahorka hier wieder einmal meisterhaft. Shumley ist weg, war einer der Romane des Jahres für mich.
Toll, ich bin sehr gespannt drauf, weil der liegt hier rum, den muss ich noch lesen. Ich bin gerade mehr gefesselt von der Housemaid-Reihe, über die es sicherlich irgendwann noch mal eine gesonderte Besprechung geben
wird. Das ist sicher von ähnlicher literarischer Qualität.
Ich wollte sagen, für die Welt warst du ein Hund, aber für uns warst du die Welt. Mein Platz Nummer 1. Man kann es sich vielleicht schon denken, was jetzt kommt. Natürlich ist es Let's Talk About Feelings von Leif Rand. Dieser Mann hat es einfach zum zweiten Mal hintereinander geschafft, den deutschen Roman neu zu erfinden, beziehungsweise zu beenden und wiederzubeleben. Aber ich glaube, die ganz große Qualität von Let's Talk About Feelings ist mir vor 2 Wochen klar geworden, als es so langsam darum ging, auch diese Liste zu erstellen. Denn ich habe einen anderen Roman gelesen, der sich um Trauerbewältigung dreht. Ich habe Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke von Joachim Meyerhoff gelesen. Ein Roman aus dem Jahre 2017 und der dritte Teil seines autofiktionalen Roman- und Lebensprojektes. Und ich habe die Verfilmung gesehen, über die ich noch nichts sagen darf, weil die noch embargoed ist, wenn wir diese Folge rausbringen. Aber ich möchte auch über den Roman kurz lesen, denn dort wird natürlich auch ein Trauerfall verarbeitet. Der tragische Unfalltod von Joachim Meyerhoffs älterem Bruder, und ohne es zu wissen, schleppt er dieses Trauma mit in die Schauspielschule und muss erst mit diesem Tod übereinkommen, bevor er zum Menschen werden kann. Das macht Joachim Meyerhoff sehr, sehr offensichtlich und vielleicht so viel darf verraten sein, der Film macht es noch offensichtlicher. Und jetzt muss ich dagegen einfach wieder Leif Rand halten, der auch von einem Tod in der Familie erzählt, das aber so subtil tut, weil er ständig an einer Oberfläche bleibt und es damit eigentlich viel mehr über die Figuren erzählt. Dadurch, dass der Tod dieser Mutter ständig präsent ist, aber nie angesprochen wird, erfahren wir doch so viel mehr über die Lehre von Marian, unserer Hauptfigur. Marian Flanders, ein Boutiquebesitzer, eine Boutique, die nicht wirklich läuft, weil sie vor allem von dem Geld von seiner Mutter finanziert wurde, wo Leif Rand in Allegro Pastel noch hippe Anfang 30er gezeigt hat, die vor allem an der Oberfläche bleiben wollen, weil tiefere Gefühle zum Absturz führen würden, geht es bei Let's Talk About Feelings dann um das Öffnen, darum Sachen wieder authentisch gut zu finden, an Sachen Spaß zu haben und von seinem hohen Ross runterzukommen, und das fand ich eine wirklich schöne Botschaft auch für das Jahre 2025 und eingehend in 2026. Mein Satz oder meine Sätze illustrieren es ein wenig. Marian war kein Fan der Berlinale. Für kennzeichnend hielt er, dass er sich an keinen einzigen Gewinnerfilm erinnern konnte, sich von einem Filmplakat nie besonders angesprochen fühlte, wenn in der Fußzeile des Plakats das Berlinale-Logo prangte. Und dass er in früheren Jahren viel zu oft viel zu müde zu merkwürdigen Uhrzeiten in ausverkauften Kinos gesessen hatte, um dokumentarische Filme zu sehen, die er als stilistisch grau und fad empfand. Gleichzeitig hat er dem Festival, das gab er offen zu, in den letzten Jahren auch keine Chance mehr gegeben. Möglicherweise waren seine Urteile überholt, möglicherweise hatte er Jahr für Jahr die potenziell magischsten Kinomomente seines Lebens verpasst. Und diese beiden letzten Sätze, die besagen, vielleicht ist es genau deine vorgefertigte Meinung zu etwas, die dir eventuell etwas ganz Großes versperrt hat, weil du zu drüberstehend warst, weil du dachtest, das ist nicht cool, das schickt sich nicht, das fand ich doch eine wirklich schöne Botschaft. Und deswegen ist Let's Talk About Feelings mein Roman des Jahres. Und jetzt überrasch mich und sag, es ist auch deiner.
Weißt du, Finn, man soll ja seine Idole nicht treffen, sagt man immer, aber die Leute, die einen nicht besonders interessieren und die einen noch nicht so besonders überzeugt haben, die sollte man vielleicht auch nicht treffen. Ich konnte Leif Rand auf der Frankfurter Buchmesse sehen und da ging es im Gespräch dann doch vor allen Dingen um seine Handtasche, und ich glaube, dieses Kokettieren mit Oberflächen und mit diesem Selbstbezug, dieses ewige Selbstbespiegeln, da finde ich einfach nicht zu und ich könnte sofort eine ganze Menge Berlinale-Gewinner nennen. Also Taxi Teheran von Jafar Panahi habe ich sehr gut in Erinnerung und zum Beispiel auch Feuerwerk am helllichten Tag von Diao Jinan fand ich ganz fantastisch. Also das ist wirklich ein Film, den ich auch immer mal wieder geschaut habe oder so. Und auch wenn ich jetzt mit, zum Beispiel, ich halte Bad Luck Banging or Loony Porn von Radu Jude nicht für den besten. Ich weiß, es geht nicht darum, ich weiß, es geht um diese Frage, was verpassen wir in unserem Leben, was fühlen wir uns überlegen, aber ich bin noch in dem Modus, wo ich aktuell vielleicht noch zu weit über Life Rand stehe und vielleicht werde ich in 5 Jahren begriffen haben, was ich an ihm finde, denn mein Platz 1 ist anders. Meine Platz 1 beginnt in Urwaldlandschaften, in endlosen Schatten, mit wenigen Lichtern, die dann aussehen wie Schneeflocken und herausstechenden Strahlen, blonden Haaren, die so viel zu grell sind, nämlich mit dem Verschwinden von 2 Niederländerinnen, Chris Kremers und Lisanne Froon. Und sie heißen dann im Buchtitel bei Dorothee Elminger Die Holländerin. Und das ist jetzt insofern ein langweiliger Pick, weil der natürlich auch diverse Preise, vor allen Dingen einen sehr großen deutschen Literaturpreis gewonnen hat. Aber man kam um dieses Buch nicht herum und ich vor allen Dingen kam um dieses Buch nicht herum, um dieses krasse Nebeneinander von Ideen und Erzählebenen. Diese Autorin, die vor einem Auditorium den Leuten etwas berichtet, die einen Vortrag hält, einsteigt in ihre eigenen Urwalderfahrungen mit so einem Werner Herzog oder einem Milo Rau, mit dem sie unterwegs war, und die Menschen begegnet, die wiederum Geschichten erzählen über menschliche Abgründe, über das Nebeneinander von Licht und Schatten und von Schmerz und Freude. Und auch wenn das nicht alles für mich überzeugend war und ich die einzelnen Geschichten spannender fand als die Oberfläche, ist da so viel Bruch, ist da so viel sprachlicher Mut, ist da so viel irrer Konjunktiv und eine Welt der Möglichkeit und eine Mischung aus Nähe und Distanz wieder. Also das, was ich vielleicht auch bei Stefan Twardoch gelobt habe, das ist hier nochmal stärker vertreten. Und es ist in dieser Passage, die ich mir herausgeschrieben habe, eigentlich auch gut selbst beschrieben, was denn dieser Roman eigentlich möchte, was er tut, was er kann. Wer auch immer, so habe sie es später wiederholt zu erklären versucht, wer auch immer in jener kritischen Nacht wie von Sinnen auf den Auslöser der Kamera gedrückt habe, um mit dem Licht des Blitzes das Gelände zu erhellen oder Signale Richtung Himmel zu senden, habe versehentlich, ja ganz ohne Absicht festgehalten und abgebildet, was absichtlich festzuhalten und abzubilden im Prinzip eine schiere Unmöglichkeit sei. Sie selbst habe es in den Wochen und Monaten, den Jahren danach unzureichend und unbeholfen als das erratische, grundlose Wesen der Welt, als großen, leeren Gott, das klafter, tiefe, abyssische Nichts zu beschreiben, versucht, aber der Horror liege naturgemäß außerhalb der Sprache. Ja, er sei, wenn man so wolle, ihr Gegenteil, ihr Ende, und sie müsse deshalb auch jetzt, in diesem Moment, noch einmal scheitern, wenn sie ihn zu formulieren, zu benennen versuche, könne ihn nur umkreisen wie ein schwarzes Loch, einen reißenden Strudel, Ästchen, die bedeutungslose Zeichen bildeten, ein Vogelschwarm, der sich jetzt ganz zufällig in den gottverlassenen Himmel schwinge, gigantische brennende Sonnen, ja das All, das gewaltige All, dem jede Außenseite fehle, Zweige, die zufällig ins Bild ragten, hell angeleuchtete Blattunterseiten, eine versehentlich aufgenommene Sprachnachricht, auf der nur minutenlanges Klicken eine Art Summen zu hören sei. Und darum geht's in diesem Roman, um die Frage, was sind da für Abgründe unter unserem Leben? Ist es der Krieg dort draußen wie bei Twardoch oder ist das etwas Nahendes, eine politische Katastrophe, eine politische Apokalypse, wie sie zum Beispiel auch Thomas Pynchon erzählt? Oder ist es etwas ganz Triviales, ein spätes Kapitel, eine späte Geschichte, in der es einfach um 2 Eheleute, die finanziell scheitern und verzweifeln, und sich dann irgendwann in ihrem Zimmer einschließen, vielleicht irgendwie wie bei Michael Haneke oder so, die sich dann immer weiter von der Welt abschließen und schließlich damit in den Tod gehen. Das fand ich so eindrucksvoll alles. Also das ist ein Roman, der mir wirklich auf einer Ebene so ein existenzielles Unbehagen ausgelöst hat, der ganz toll geschrieben hat und ganz viel gewagt hat und der zum Glück auch erstaunlich viel gelesen worden ist. Und ich finde es ja selten, dass es diesen tollen Moment gibt, dass etwas Populäres, auf irgendeiner Ebene populär, natürlich ist nicht Caroline Wahlparolär populär, aber populär für einen Roman in deutscher Sprache, dass etwas Populäres mit etwas wirklich Gutem und Überzeugendem zusammentrifft, und deshalb ist Die Holländerin wirklich der Roman, der mich am meisten beschäftigt hat, der am meisten bei mir geblieben ist, mein Roman des Jahres.
Die Holländerin Die Holländerin ist wahrscheinlich mein ganz großes Versäumnis dieses Jahr, weil ich es immer noch nicht geschafft habe, ihn zu lesen. Freue mich aber nach deiner Empfehlung nochmal umso mehr und möchte nochmal an das anschließen, was du zuletzt gesagt hast, denn darüber hätten wir bestimmt auch in unserer Zusammenfassung des Literaturjahres sprechen können. Die Holländerin hat ja wieder gezeigt, dass Preisvergaben manchmal funktionieren können, wie du schon gesagt hast, dass etwas wirklich Gutes und etwas Populäres übereinander fließen können. Und ich fand auch diesen kurzen Moment der Solidarisierung im deutschen Literaturbetrieb dort sehr schön, wo eigentlich viele, fast alle CreatorInnen und Verlage zusammengesagt haben, ja, deswegen darf der Deutsche Buchpreis weiter existieren, wenn ein Buch wie Die Holländerin gewinnt.
Ja, und weißt du, natürlich wird das auch viele abprallen lassen. Natürlich wird man jetzt in den Amazon-Kommentaren da schrottgenervte Leute, die sich dann über den Konjunktiv beschweren und sagen, da werde gar nichts passieren und das wäre alles Zeitverschwendung. Aber das ist gut, das gibt es immer. Gute Literatur kann ja, glaube ich, auch nicht von allen geliebt werden. Aber dass etwas so präsent war und ich glaube, auch die Leute, die genervt davon waren, werden irgendwas von diesem Abyssischen, werden irgendwas von den Abgründen unter all den Dingen gespürt haben. Und ich meine, ich könnte den Leuten das auch als Genre-Literatur verkaufen, dass das irgendwie auch ein Horrorroman ist, dass der mir mehr Angst ausgelöst hat als das meiste an Genre-Literatur, was ich in diesem Jahr gelesen habe. Aber ja, ich war einfach wirklich sehr beeindruckt und sehr verliebt und freue mich auch auf weitere Bücher und freue mich dann auch noch nachzuholen, was ich bei ihr vielleicht versäumt habe. Also Die Holländerin war für mich echt ein großes Highlight.
Das war's. Das war unser Literaturjahr.
Ja, wer hätte gedacht, dass das Jahr 2025 dann doch so gut in eine Stunde passt. Also das ist ja fast eine Punktlandung, aber ich hatte auf jeden Fall Spaß daran und ich hatte irgendwie auch, als ich jetzt in den letzten Wochen noch irgendwie nach ein paar Sachen geschaut habe und nachgeholt habe, echt gerade daran viel Freude. Also irgendwie gibt es echt einen tollen Modus, so nach den Highlights zu suchen und oft ist da dann auch viel Tolles dabei. Also da bin ich irgendwie sehr positiv überrascht gewesen. Ich habe irgendwie dann gedacht so, ja, eigentlich hätte ich doch recht mühelos eine Top 10 voll bekommen. Also nächstes Jahr können wir gerne auch eine Top 10 probieren.
Auf jeden Fall. Und vielleicht machen wir uns ja auch mal eine Flop-Liste oder sowas. Das war jetzt ja hier das Pilotprojekt für den Literaturjahresrückblick. Das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich natürlich auch, mit dir gemeinsam das Literaturjahr 2026 zu begehen.
Ja, wir haben ein bisschen Verspätung. Wir starten später als vielleicht manche anderen. Aber ja, ich freue mich sehr darauf. Und wenn wir nächstes Jahr eine Flop-Liste haben, weißt du, es wäre jetzt ja schon amüsant gewesen, dir live Rand auch nochmal um die Ohren zu hauen und zu sagen, okay, das ist hier zumindest einer der miesesten Romane, die ich gelesen habe.
Oha. Aber ja, das macht ja auch die schöne Dynamik hier teilweise auf. Manchmal ist man sich eben uneins. Uneins, weiß ich nicht, ob wir uns nächste Woche werden, aber ich glaube, wir sprechen über einen Künstler, der polarisiert mit seinem Werk. Denn wir sprechen über die ersten beiden Detektivromane von Helge Schneider. Da freue ich mich richtig drauf, weil ich kenne Helge Schneider natürlich nur als Kinokünstler vor allem und ein bisschen als Musiker. Aber ich bin gespannt darauf, ihn auch mal in geschriebenem Worte zu lesen.
Ja, das ist so ein Mann, den man nicht festlegen kann. Oder er ist Zeichner und er ist Musiker und er ist Komiker und er ist Filmemacher und irgendwo darunter ist er auch noch Autor und hat schon recht früh in seiner Karriere Kriminalromane geschrieben. Und ich persönlich habe schon im jungen Teenageralter, irgendwo am Übergang zwischen Teenager und Kind, Zieh dich aus, du alte Hippe, von ihm gelesen und war völlig irritiert. Und diese Erfahrung ist mir wirklich jetzt über Dekaden dann erhalten geblieben. Und jetzt bin ich gespannt, wie eine zweite Begegnung so viel später dann aussehen könnte.
Genau, wir reden über Zieh dich aus, du alte Hippe und das scharlachrote Kampfhuhn, Kommissar Schneiders letzter Fall. Kleiner Spoiler, es ist nicht sein letzter Fall.
Ja, also die Gags sind schon in den Titel enthalten. Ich freue mich sehr darauf. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.